SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der das lebende Beispiel dafür ist, dass Menschen arbeiten wollen. Und zwar auch dann, wenn sie es nicht mehr müssen. 2015 hat er bei Günter Jauch in der Sendung Wer wird Millionär 1 Million Euro gewonnen. In den Ruhestand auf der sprichwörtlichen Südseeinsel ist er aber definitiv nicht getreten. Hallo und herzlich willkommen, Leon Windscheid.
Moin, moin, guten Abend.
Herr Windscheid, Sie sind 30 Jahre alt, Sie sind Psychologe, Unternehmer und Bühnenkünstler. Und seit 4 Jahren sind Sie auch Millionär. Also die meisten, die sich vorstellen, was Sie in einer solchen Situation machen würden mit all dem Geld, die würden doch daran denken, erstmal gar nichts zu tun. Standen Sie denn eigentlich nie in der Versuchung, einfach nur noch Millionär zu sein?
Überhaupt nicht. Und der Millionär hat ja das Schicksal, sobald 1 Euro ausgegeben ist, ist er kein Millionär mehr. Zumindest in meinem Fall war das so. Und deswegen war völlig klar, RTL hätte mir damals auch 10 Millionen Euro mit 26 über den Kopf schütten können. Dann nichts zu tun, nee, das wäre nicht meins.
Ja, also auch so innerlich vom Grundgefühl her, Sie sind ein umtriebiger Mensch, muss irgendwas kommen, irgendwas anstehen?
Ja, unbedingt. Also ich bin immer schon jemand gewesen, der das große Glück hatte, das machen zu können, was er gerne macht. Und ich würde eingehen, wenn ich morgen sagen würde, ich mache gar nichts mehr. Ich meine, 1 Million netto, das heißt, man hätte 20 Jahre mit 50.000 Euro Jahreseinkommen einfach Netflix gucken können. Aber das ist doch nichts. Das ist auch kein Wunsch. Ich glaub, da vertut man sich, dass das so eine Idealvorstellung ist, mal nichts machen zu müssen. Das ist vielleicht 2-3 Wochen nett, aber dann wird es schrecklich. Urlaub ist nur gut, wenn man vorher schuften musste.
Also schuften tun Sie, wenn ich das richtig sehe. Sie betreiben erstens beruflich ein Ausflugsschiff in Münster und zweitens haben Sie ein eigenes Bühnenprogramm, mit dem Sie durchs Land ziehen. Das Programm heißt Altes Hirn, Neue Welt. Womit verbringen Sie denn im Moment mehr Zeit? Auf dem Schiff oder mit dem Bühnenprogramm?
Definitiv mit dem Bühnenprogramm. Ich komme gerade aus Mönchengladbach, wo ich gestern Abend auf der Bühne stehen durfte. Am Wochenende geht es schon weiter. Das heißt, ich bin eigentlich die ganze Zeit auf Tour gerade. Und das ist eine unglaublich schöne Zeit. Ich habe das mit dem Schiff und mache das mit dem Schiff immer gerne. Aber das lässt die Zeit mittlerweile kaum noch zu.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute darüber, wie es ist, als promovierter Psychologe auf die Bühne zu wechseln und ein eigenes Programm zu Evolution und Psychologie zu machen. Und natürlich sprechen wir darüber, was es mit einem macht, wenn man 1 Million Euro in Deutschlands bekanntester Quiz-Sendung gewinnt. Herr Windscheid, Ihr Programm, Ihr Bühnenprogramm heißt Altes Hirn, Neue Welt. Worum geht's denn da?
Ich mache mit den Leuten eine Reise durch den Kopf. Also tatsächlich gucken wir uns das Gehirn an. Ich habe ganz viel Wissenschaft dabei, verschiedene Studien, die neuesten Erkenntnisse aus der Hirnforschung, aber eben auch sehr viel so, was direkt den Alltag anbelangt und versuche tatsächlich eine wilde Reise durch den Kopf anzubieten. Und das Ziel dieser Reise ist, sich am Ende ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch die Person, die links oder rechts jeweils neben einem sitzt.
Also eine wilde Reise. Wie wild ist denn die Reise tatsächlich? So vom Stil, von der Art, die einen da erwartet. So wenn man die Skala nimmt, eher trockene VHS-Bildungsveranstaltung auf der einen Seite und dann die ganz krasse, knallbunte Comedy auf der anderen Seite. Wo würden Sie sich verorten?
Ich bin persönlich gar nicht so der Comedy-Fan. Es wird viel gelacht an dem Abend, aber es ist wirklich das Gegenteil von so einer Vorlesung, wo der Professor mit Rauschebart aus dem Elfenbeinturm erzählt. Ich versuche die Wissenschaft erlebbar zu machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist essentiell in dieser Zeit, wo es so viel Fake News, wo es so viel Quatsch gibt, der da draußen rumgeistert. Deswegen mache ich viele Experimente mit den Leuten, bei denen man sich live erlebt, wo man sich am Ende oft genug an die eigene Nase fassen muss und anerkennen muss, oh, da habe ich mich falsch eingeschätzt. Ich versuche die Studien mit bildlichen Eindrücken so aus dem Alltag eben anzufüttern und immer am Ende vielleicht auch sowas mitgeben zu können. Was kann ich jetzt selber für mich daraus ziehen? Was kann ich selber bei mir verbessern, wenn ich diese Wissenschaft für mich nutzen möchte?
Also klingt so ein bisschen, dass man auch Angst haben muss, wenn man in der ersten Reihe bei Ihnen sitzt, dass man in Experimente verwickelt wird.
Ja, bei mir wird der ganze Saal.
Was ist es denn zum Beispiel? Also was muss man da befürchten?
Eines meiner Lieblingsexperimente ist, dass ich den Leuten 2 Systeme erkläre, die in unserem Kopf wirken. Das System 1 ist eher so faul, emotional, das denkt nicht lange nach, das macht beim Rückwärts-Einpacken die Musik ein bisschen leiser, damit man besser gucken kann. Und dann hat man so ein Gegenpart, das ist das System 2, das denkt nach, das weckt ab, das ist rational. Und dann sage ich den Leuten, das klingt vielleicht theoretisch, dass da 2 Systeme in unserem Kopf wirken, das kann man aber ganz praktisch ausprobieren. Das können wir jetzt gerne auch mal kurz tun. Die Leute zu Hause können direkt mitmachen. Alles, was man machen muss, ist einfach auf meine Fragen zu antworten. Ja, das müssten Sie jetzt stellvertretend tun und die Zuhörer zu Hause können es laut mitmachen.
Machen wir gerne.
Frage Nummer 1. Welche Farbe hat Schnee?
Weiß.
Welche Farbe hat Mehl?
Weiß.
Welche Farbe hat Zucker?
Weiß.
Was trinkt die Kuh?
Die Kuh trinkt keine Milch. Die Kuh,
ja, genau das ist der Punkt. Aber es ist jedes Mal.
Ich muss zugeben, ich kenne das noch aus der Grundschule.
Man kennt das, aber das Schlimme ist, in jeder Stadt brüllen mindestens 70% voll entschieden Milch. Ja. Und dann sage ich immer, Leute, die Kuh trinkt so viel Milch, wie ein Schwein Salami frisst. Aber das ist genau der Punkt, wo die Leute sich überschätzen. Ja, und davon gibt es also eine ganze Reihe von Sachen. Ich mache auch einen Intelligenztest und
ich glaube. So, den Intelligenztest machen wir jetzt bitte nicht mit mir in der Öffentlichkeit.
Das ist auch eher vor was den Intimes, Hörern.
Ja. Ja, also spannend, über die eigenen Automatismen nachdenken zu müssen. Sie selbst, Sie sind von Haus aus promovierter Psychologe. Wann haben Sie denn mal für sich entschieden, dass es Sie auch auf die Bühne zieht? Wann waren Sie da zum ersten Mal auf der Bühne?
Ich habe ein Buch geschrieben, Das Geheimnis der Psyche. Und das schien sehr viele Leute doch zu interessieren. Auch viel mehr, als ich ursprünglich dachte. Das ist dann zum Spiegel Bestseller geworden. Ich war in verschiedensten Talkshows. Und dann hat sich eine Agentur bei mir gemeldet, ob ich nicht Lust hätte, im Rahmen meiner Lesungen, die so angesetzt waren, mehr daraus zu machen. Und ich war erstmal konnte ich mir gar nicht vorstellen, was soll das sein, ein Bühnenprogramm. Und dann kamen erste Gespräche und ich sollte doch mal einen Testversuch machen. Das habe ich in Düsseldorf getan und das war sofort ausverkauft, hat unglaublich viel Spaß gemacht, den Leuten scheinbar auch, denn viele von denen sind, als es dann den zweiten Termin in Düsseldorf gab, tatsächlich zu mir gekommen nachher und haben gesagt, ich bin zum zweiten Mal auch hier. Und jetzt ist das mittlerweile für mich wirklich selber so ein Experiment geworden. Ich schraube die ganze Zeit weiter am Text, es kommen immer neue Sachen dazu, ich probiere immer neue Sachen aus, weil sich natürlich auch die Wissenschaft weiterentwickelt und das ist mein Anspruch, das Neueste dabei haben. Und so ist dann aus dieser ursprünglichen, naja, für mich ehrlich gesagt Schnapsidee mittlerweile was geworden.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es für andere Autoren gar nicht so selbstverständlich ist, dann aus dem Kämmerchen, wo man das Buch schreibt, auf die Bühne zu treten. Sind Sie jemand, dem das liegt, sich vor anderen zu zeigen und das so in Kommunikation zu treten?
Also wenn das mir das liegen soll, heißt, dass ich das schon immer konnte, dann überhaupt nicht. Also ich erinnere mich an grauenhafte Referate oder Situationen in der Schule, als ich an die Tafel musste. Da ist mir der Angstschweiß runtergelaufen. Auch der erste Moment beim Jauch im Studio, da sah ich aus wie der größte Depp, als ich da in die Kamera gucken sollte und versucht habe, irgendwie schlau zu grinsen. Es war eine Vollkatastrophe. Aber wie mit allen Sachen in unserem Kopf ist es, dass das Training hilft. Und mittlerweile bin ich immer noch tierisch aufgeregt, bevor es auf die Bühne geht. Aber das ist gut. Ich nutze also die Angst, diese uralte Emotion, die wir alle kennen, um die tatsächlich so vielleicht ein bisschen wie eine Peitsche für mein Energiesystem zu nutzen. Ja? Und dann surfe ich eigentlich auf einer Welle von Energie, die aber definitiv auch was mit Angst zu tun hat.
Also Sie surfen auf Ihrer Peitsche quasi,
um
die beiden Bilder etwas schräg zusammenzubringen.
Wäre jetzt sehr schräg, ja.
Den Angstschweiß, den haben Sie ganz weit zurückgelassen. Die Psychologie haben Sie studiert, vielleicht ja auch mit dem Ziel überhaupt, diese eigenen Gefühle auch bei Ihnen ein bisschen besser kennenzulernen. Oder was hat Sie da bewegt, überhaupt Psychologie zu studieren?
Die Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten und vom Erleben. Also da geht es eigentlich darum, warum wir Menschen so sind, wie wir sind. Und ich war, glaube ich, immer schon jemand, der verstehen wollte. Ich erinnere mich, dass meine Eltern mir als sehr kleines Kind schon so ein Glas geschenkt haben, wo oben so eine Lupe klappbar drauf war. Ja, da konnte man die Käfer reinlegen und sich das genau angucken, wie die Natur funktioniert. Und dieses Bedürfnis, verstehen zu wollen, das wird dann natürlich irgendwann weg von den Käfern hin zu einem selbst, hin zu anderen Menschen gelenkt, so im Laufe der Pubertät und vielleicht danach besonders. Und das ist, was für mich die Psychologie ausmacht. Also die Fähigkeit zu bekommen, Dinge vielleicht anders einzuordnen, hinter die Kulisse zu gucken, hinter die eigenen Masken zu gucken und sich selbst besser zu begreifen. Und darum geht es mir.
Jetzt arbeiten Sie im Moment vielleicht nicht in der Art als Psychologin, die man beim Anfang des Studiums sich auch vorstellen würde, also weder als Therapeut noch als Wissenschaftler. Steht das trotzdem noch irgendwie bei Ihnen in der Agenda, dass Sie eines Tages therapieren wollen zum Beispiel, sodass man dann quasi eine Einzelvorstellung bei Ihnen bekäme, Krankenkassen finanziert?
Die meisten haben ja ein sehr schräges Bild davon, was ein Psychologe ist, wissen schon mal gar nicht, dass ein Psychiater was anderes ist, nämlich ein Arzt. Und die Psychologie hat mal mindestens 4 große Themenfelder von Entwicklungspsychologie über Arbeits- und Organisationspsychologie hin eben zur klinischen Psychologie. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht auch die große Stärke des Fachs. Es ist unglaublich vielfältig. Also ich kenne Leute, die arbeiten in Unternehmensberatung. Ich kenne Leute, die machen Werbung. Ich kenne Leute, die schreiben Bücher. Ich kenne Leute, die therapieren mit Kassensitz. Also es ist ganz, ganz facettenreich, was man machen kann. Die Tiefe muss man sich dann einfach im Laufe der Zeit erarbeiten. Und dass ich irgendwann mal Therapeut werde, aktuell weiß ich es nicht genau, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich so mit dem, was ich jetzt gerade tue, mehr Leute erreiche und denen zeigen kann, dass Psychologie nichts für Psychopathen ist oder zumindest nicht grundsätzlich, sondern etwas, das uns alle angeht. Jeder dritte Deutsche erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Das muss man sich mal vor Augen führen.
Ja, Wahnsinn. Als Psychologe sind Sie aktiv mit Ihrem Bühnenprogramm. Sie sind auch Unternehmer. Sie betreiben ein Ausflugsschiff in Münster. Psychologisch haben Sie eben schon erzählt, haben Sie auch ganz früh schon begonnen, indem Sie Käfer beobachtet haben, so ein bisschen dieser Blick in die Welt. Wie ist es denn mit dem Unternehmerischen? Ist das auch schon was, was bei Ihnen früh kam? Also ich zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass ich als Kind einmal erfolglos Waffeln, ein einziges Mal erfolglos Waffeln vor unserem Haus verkauft habe. Das war's dann bei mir. Waren Sie erfolgreicher?
Ich war auch lange Zeit ganz unerfolgreich. Ich habe versucht, diese alten Süßigkeiten vom Karnevalszug bei mir an der Straße zu verkaufen. So aus Sachen irgendwas machen, vielleicht am Anfang erstmal Geld machen. Mittlerweile habe ich verstanden, dass da mehr hinter steckt als das reine Finanzielle. Das war schon immer meins. Ich habe auf dem Campingplatz in Südfrankreich Madenrennen mit diesen Angelmaden aus meinem Koffer veranstaltet.
Ich bin dann, dafür Eintritt verlangt?
Nee, Wettquoten. Also 10 Franc konnte man auf die jeweilige Made setzen.
Und ganz schön viel, oder? 10 Franc.
Das waren 3 Mark, glaube ich, ne? 1,50 oder sowas.
Und das Casino gewinnt immer, nicht wahr?
Wenn es 5 Maden gibt, jeder 10 Franc setzt und die Gewinnermade 30 Franc bekommt, dann gewinnt das Casino immer mit.
Wie haben Sie denn Ihre Gewinne damals investiert?
Um ehrlich zu sein, in Eis. Aber ich bin dann mit 17 tatsächlich losgezogen und habe mich mit so einer ganz kleinen Werbeagentur selbstständig gemacht. Ich habe für Nagelstudios, für Fahrschulen, für Dönerbuden die Flyer und Visitenkarten gestaltet. Und daraus wurde schnell mehr, irgendwann eine Art Eventagentur, als ich fürs Studium nach Münster kam. Und daraus dann die volle Selbstständigkeit eigentlich erst mit dem Millionengewinn. Vorher war ich ja immer Student oder dann irgendwann Doktorand. Und ich glaube heute, wenn ich auf dieses Geld zurückgucke, dass mir das damals die Angst genommen hat, mich selbstständig zu machen. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit jungen Menschen spreche. Die haben unglaublich Druck, ja, der Gesellschaft zu gefallen, sich selbst zu gefallen und vor allem auch den Eltern zu gefallen. Und so werden dann Pläne gemacht und irgendwelche Ziele gesetzt, die oft gar nicht einhaltbar sind oder einfach nicht zur Realität des Lebens passen, weil das immer anders kommt, als man denkt. Und dieses viele Geld damals hätte ich überhaupt nicht gebraucht, um ein Unternehmen zu starten, aber ich brauchte es, um keine Angst mehr zu haben. Und heute weiß ich eben, dass das, glaube ich, der größte Gewinn aus der Million war.
Ihr Bühnenprogramm heißt Altes Hirn, neue Welt. Wie ist es denn mit Ihrem eigenen Hirn? Also wann war Ihr eigenes Gehirn zuletzt zu alt für diese Welt?
Täglich eigentlich, muss ich gestehen. Also für mich gibt es immer einen Moment, und darum geht es auch so ein bisschen in dem Programm, an dem ich merke, dass die Welt sich immer schneller dreht und ich da selber kaum noch mithalte. Und das ist an Weihnachten, wenn wir mit unserer großen Familie zusammen am Tisch sitzen, dann gibt es diesen besonderen Moment, in dem sich eben meine Großneffen, die so alle um die 15 sind, ich bin 30, mit mir unterhalten. Und zwar nur deshalb, weil meine Tante immer ein Smartphone am Tischverbot ausspricht. So, und in diesem Moment, wenn ich als 30-Jähriger mit den 15-Jährigen spreche, komme ich in den Genuss eines Phänomens, das eigentlich den Opas am Tisch vorbehalten ist. Ich kann plötzlich von damals erzählen, von damals, als ich mit 15 noch gar kein Handy hatte. Und da ist wirklich meinem Großneffen die Kuchengabel aus dem Mund gefallen. Er hat mich angeguckt und gesagt, tschüss Leon, 15 Jahre kein Empfang. Das war für die unvorstellbar. Und so hatte ich da noch nie drüber nachgedacht und selber letztens gemerkt, naja, wenn ich heute mit 19% Handy-Akku aus dem Haus gehe, dann weiß ich, der Tag wird ein Abenteuer, ja. Obwohl ich eben die ersten 15 Jahre meines Lebens gar nicht erreichbar war.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Großneffe. Jetzt habe ich versucht, mal selbst etwas überfordert nachzurechnen. Haben Sie dann einfach Geschwister, die viel älter sind als Sie?
Nee, ich habe Cousins und Cousinen, die Kinder haben. Ja. Und das war nach meinem, ich bin auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sind Großneffen. Die anderen wären ja Neffen. Wenn jetzt mein Bruder ein Kind hätte. Na, ja. Mit dem auch sei.
Schwierige Fragen, genealogische Fragen. Bleiben wir nochmal beim Handy, beim Smartphone. Was würden Sie den Menschen denn raten? Also die Situation kennen wir ja alle, ich kenne es von mir auch. Also ich bin im Restaurant irgendwie, habe mich total gefreut auf das romantische Date und auf einmal greife ich doch wieder zum Smartphone zwischendurch. Ja. Was macht man denn in solchen Situationen, wenn das eigene Gehirn auf einmal irgendwie zu diesem Handy möchte?
Man darf nicht unterschätzen, wie viel Energie Unternehmen da reinstecken, um uns abhängig von diesem Gerät zu machen. Sie kennen vielleicht auch das Phänomen dieser Phantomvibration. Man denkt, das Handy hätte in der Tasche vibriert und tatsächlich liegt es auf dem Tisch. Ich habe mich dabei oft schon erlebt, dass ich das irgendwie lustig fand oder drüber geschmunzelt habe, aber tatsächlich ist das ein Ausdruck davon, wie süchtig man geworden ist. Das sind nichts anderes als Entzugssymptome. Und es ist nicht ohne Grund so, dass die großen Chefs, die großen Vordenker im Silicon Valley mittlerweile ihren Kindern entweder komplett verbieten, solche Technologien zu nutzen, die sie dort selber entwickeln oder eben an Schulen schicken, wo mittlerweile wieder alles völlig analog abläuft. Ich bin der festen Überzeugung, ohne Entzug, ohne wirklich knallhart durchgezogenen Entzug läuft das nicht. Wenn man sich nur versucht zu zwingen, seltener drauf zu gucken oder vielleicht, so bestimmte Sachen, wie jetzt zum Beispiel Apps, die einen ablenken, die einen stören, sich da vornimmt, dass man die vielleicht nur noch 20 Minuten am Tag nutzt, dann hält man sich die ganze Zeit das, was einen abhängig macht, trotzdem vor die Nase, so wie die Karotte vorm Esel. Und das ist wirklich extrem schwierig. Man muss jetzt nicht sein Smartphone wegschmeißen, darum geht's nicht. Aber wenn man sich wirklich in dem Bereich befindet, wo man das Gefühl hat, ich komme bei der Arbeit nicht mehr vorwärts, dann reizt nicht, das Handy umzudrehen, dann muss das Ding aus und am besten in einen anderen Raum. Es gibt große Studien mittlerweile, wo gezeigt wurde, dass Leute in Intelligenztests tatsächlich schlechter abschließen, wenn sie das Handy nur in die Hosentasche und lautlos machen. Es muss wirklich raus, weil es so sehr Teil unseres Bewusstseins geworden ist.
Jetzt muss ich natürlich nachfragen, hängen Sie denn die Karotte manchmal weg von Ihrer Nase woanders hin? Also gehen Sie manchmal auf kalten Smartphone-Entzug?
Viel zu selten, aber ja, ganz klar. Also vor allem, wenn ich zum Beispiel schreibe, dann gilt für mich, das Handy muss aus und aus dem Raum raus, ganz einfach. Denn sonst ist die Verführung zu groß. Man hat ja immer wieder, wenn man solche Sachen angeht, die vielleicht schwierig sind, eine Bachelorarbeit schreiben oder sich in irgendein kompliziertes Projekt einzufuchsen oder vielleicht auch was, wo man ein bisschen Angst vor hat, einen Konflikt klären etc., dann ist das Handy immer diese fantastische, schnelle Ablenkung. Ich wisch kurz drüber, dann poppt überall was auf. Ich sehe diese kleinen roten Kreise am WhatsApp-Symbol, weiß, dass mir da vielleicht jemand wieder eine Nachricht geschickt hat. Und auch wenn es meistens nicht wichtig ist, es könnte wichtig sein. Und diese Kombination aus vielleicht und diesen süchtig machenden Farben und Symbolen, das ist für unseren Dopamin-Kreislauf im Kopf unglaublich gefährlich. Das macht abhängig hoch 10. Und deswegen in solchen Situationen muss man sich echt zwingen, es wegzupacken. Komplett.
Also ich höre raus, es geht um Kreativität, dass man sozusagen bei sich ist, auch mit seinen eigenen Gedanken. Es geht um Kommunikation, dass wir bei anderen sind, dass wir deswegen das Handy weglegen müssen. Und es gibt natürlich noch einen anderen Bereich. Also Handy heißt ja auch immer Langeweile vermeiden können. Also immer sich beschäftigen können, auch wenn man ganz fies in der Warteschlange steht, was natürlich schön ist. Aber geht dabei auch was Wichtiges verloren, dieses so sich selbst langweilen und irgendwie in die Welt gucken müssen?
Na, es gibt nichts in unserem Kopf, das dort ohne Grund stattfindet. Das erkläre ich den Leuten auch immer, weil es gibt eine ganze Reihe von Gefühlen und Denkweisen, die uns heute nicht mehr passen, die vor allem nicht mehr in diese Welt zu passen scheinen, die schnell und effizient sein möchte, die aber eben eine Funktion erfüllen, die essentiell fürs Menschsein ist. Also zum Beispiel Geduld oder was Sie gerade ansprechen, Langeweile. Ganz, ganz wichtig. Langeweile erfüllt direkt zwei Funktionen. Einmal funktioniert sie wie ein Kompass, wie so eine Kompassnadel kann man sich das vorstellen. Wenn ich etwas tue, was mich nicht erfüllt, ja, dann signalisiert mein Kopf mir das über Langeweile. Das Gefühl ist dann nicht schön, aber Schmerzen sind auch nicht schön. Und wenn ich keine Schmerzen hätte, wüsste ich nicht, dass ich mich anders hinsetzen muss, wenn mein Rücken wehtut. Und die zweite zentrale Funktion von Langeweile ist, dass man beim Langweilen in eine Art Gedankenwandern-Modus kommt. Das heißt, die Gedanken kommen in Ecken und Windungen im Hirn, in die sie sonst gar nicht vordringen würden. Und so entstehen neue Ideen. Also es gibt tatsächlich Untersuchungen, in denen Leute gezwungen werden, sich mit irgendwelchen langweiligen Tätigkeiten zu beschäftigen, zum Beispiel Nummern aus dem Telefonbuch ablesen und im Anschluss deutlich besser in Kreativitätstests abschneiden als solche Leute, die sich nicht gelangweilt haben.
Also ein ganz toller Tipp, um die eigene Kreativität zu fördern. Das Telefonbuch lesen, langweilige Nummern mit langweiligen Zahlen jonglieren.
Na, tatsächlich kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass man die Langeweile jetzt aktiv sucht, denn das Tolle an diesem Gefühl ist, und das ist mit den meisten Gefühlen so, die wir mittlerweile versuchen wegzuwischen mit dem Smartphone oder die wir nicht mehr zulassen wollen, dass die eigentlich automatisch in uns drin sind. Und Langeweile kommt von alleine und geht auch wieder von alleine. Die Kunst ist, die Zeit dazwischen einfach wieder zuzulassen und eben nicht mit dem Finger über den Display wegzuwischen.
Also ein Ort, an dem es bestimmt nicht langweilig wird. Ich finde, das hört man auch dieser Sendung an, wie Sie sprechen und interessant über Dinge sprechen. Das sind die Theater, in denen Sie auftreten. Am 13. Oktober zum Beispiel, da sind Sie in Stuttgart im Renitenztheater. Ich habe mal auf der Webseite geschaut. Viele der Vorstellungen, die da angegeben werden, da steht dann der fiese Vermerk daneben, dass die schon ausverkauft sind. Geht Ihnen das öfter so? Sie sagen es so bedauernd.
Ich sage es bedingt bedauernd. Mich freut es natürlich riesig, wenn die Läden voll sind. Aber wir wussten ja nicht, wie gut das laufen würde. Und deswegen haben wir jetzt erstmal mit verhältnisweise kleinen Locations angefangen. Die sind dann super schnell ausverkauft und das ist mir eine große Ehre. Ich bin total, total happy. Aber es ist natürlich schade, dass dann der ein oder andere eben nicht kommen kann. Ich bin auch nochmal in München kurz darauf. Deswegen, wenn jemand die Fahrt auf sich nehmen möchte aus Stuttgart nach München, das geht ja vielleicht noch. Und ansonsten habe ich aber nochmal im Renitenztheater nachgefragt und zwei Karten konnte ich denen noch aus den Rippen leiern. Also wir hätten jetzt hier exklusiv zwei Karten zu verschenken.
Also haben wir gleich einen Termintipp. 13. Oktober in Stuttgart im Renitenztheater. Diese Popularität, die wir jetzt angesprochen haben, woher kommt die denn eigentlich? Was meinen Sie? Was machen Sie richtig?
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt persönlich da so viel richtig mache. Ich merke einfach, dass das Thema den Leuten unter den Nägeln brennt. Und die sehen dann, wenn sie mich auf der Bühne sehen, so zumindest mein bisheriges Empfinden, und so wird es mir auch zurückgemeldet, eben nicht irgendwie einen Freak. Die sehen auch keinen langweiligen Professor. Und ich glaube auch niemanden, der jetzt irgendwie abgehoben wäre oder sowas, sondern einfach jemand, der genau wie der Rest auch weiß, hör mal, ich bin viel zu abhängig von meinem Handy, ich habe viel zu selten Langeweile, der Geduldsfaden in meinem Kopf reißt schnell, ich schaffe die Aufgaben nicht mehr, die ich angehen möchte, ich schiebe auf und davon erzähle ich einfach. Und weil ich dann aber versuche, so meine eigenen Tricks und Kniffe mit den Leuten zu teilen, wie ich dagegen angehe, was die Wissenschaft einem mitbringt, was man da aus der Forschung lernen kann, ich glaube, das hilft vielen, interessiert vielen, weil es eben nicht esoterisch und kein Motivationscoach-Chaka-Scheiß ist, sondern es ist knallharte Wissenschaft, aber so verpackt, dass man gut anderthalb Stunden zuhören kann.
Also wo man Ihnen auch sehr gut zuhören kann, finde ich, das ist Ihr Podcast. Den machen Sie seit September gemeinsam mit dem Comedian Atze Schröder. Der hat auch einen sehr schönen Titel, nämlich Betreutes Fühlen. Die letzten Folgen, die ich mir angehört habe, die waren zum Thema Weiblichkeit und zum Thema Angst.
Ja.
Und beim Thema Angst, da haken Sie doch ziemlich, also auf sehr charmante Art natürlich, aber Sie haken natürlich ziemlich nach, was die Ängste von Atze Schröder so sind. Da stellt sich dann zum Beispiel erstaunlicherweise heraus, dass so ein Vollblut-Rampensau-Comedian wie Atze Schröder früher wohl mal sehr schüchtern war und sich nicht mal in Cafés getraut hat.
Ja, das Spannende ist ja, dass Atze Schröder im Prinzip immer schon zwei Gesichter haben muss. Einmal den Atze, den wir alle aus dem Fernsehen von RTL kennen, und dann den Atze, den Menschen hinter dieser Maskierung. Und das ist auch der Inhalt vom Podcast. Wir gucken zusammen hinter unsere eigenen, hinter unsere menschlichen Masken. Und wenn er dann davon erzählt, dass es in seiner Familie Suizidfälle gab, wenn er davon erzählt, dass viele seiner Verwandten Depressionen haben, dass er selber schon in Therapie öfter war, dass er früher Schwierigkeiten hatte, als 20-Jähriger in einen Café zu gehen, weil es ihm einfach unangenehm war, sich unter Leute zu begeben, dann ist das für mich echt interessant, dass da jemand so ehrlich, so offen spricht. Und auch das verbinden wir aber eigentlich immer wieder mit dem Versuch, dann zu zeigen, wie schafft man es da raus, wie kriegt man es besser in den Griff. Und was Atze da an Lebensweisheit mitbringt, das ist für mich als ungefähr 20, 30 Jahre jüngerer Mensch immer wieder verblüffend. Ich bringe dann die Wissenschaft mit, und zusammen entsteht eben dieser Podcast.
Ich wollte es jetzt einmal umdrehen und Sie quasi fragen, was ist denn so eine Angst bei Ihnen, eine Angst, mit der Sie sich auseinandersetzen, mit der Sie vielleicht zu kämpfen haben?
Ich habe eine ganze Reihe von Ängsten, und ich glaube, so als selbstständiger Unternehmer, der man ja risikobereit sein muss und klar hat, okay, wenn ich morgen jetzt nicht mehr in der Lage wäre, zur Arbeit zu gehen, dann würde ich im Prinzip auf kurz oder lang pleite werden. Klar, da gab es die Millionen und das entspannt auch total, aber man möchte ja weiter schaffen, man möchte weiter Dinge erreichen und man möchte auch irgendwie Geld verdienen. Und obwohl das jetzt vielleicht absurd klingt, aber irgendwie so dieses Scheitern als Unternehmer, dass die Firma nicht mehr funktioniert, bei uns arbeiten 40 Leute im Team, dass die alle plötzlich kein Einkommen mehr hätten, weil ich Fehler mache. Das wäre etwas, was mich immer wieder umtreibt und was mir auch wirklich Angst macht, muss ich ganz klar sagen. Das Schöne ist allerdings, und auch da hilft die Psychologie zu verstehen, dass Angst ein bisschen wie Langeweile nichts ist, was pauschal schlecht ist. Ja? Zu viele Ängste definitiv, und wenn man jetzt nicht mehr vor die Tür traut oder irgendwie so in seiner Angst tatsächlich eine Störung entwickelt, dann ist das nichts Gutes. Möchte ich jetzt nicht schönreden. Aber wenn man Angst nutzt, wenn man lernt, seine Angst zu nutzen, wenn man sie als etwas versteht, was einen antreibt, was einen nach vorne bringen kann, weil Angst immer eine Emotion ist, die uns eigentlich zum Handeln zwingt, wenn man nicht gerade in dieser Starre versinkt, dann finde ich, muss man mal den Blick eben auf Angst ändern und sich eingestehen, dass es gut ist, seine Ängste zu kennen und dann damit zu arbeiten, statt zu sagen, ich kämpfe gegen meine Ängste. Finde ich viel wertvoller zu sagen, ey, ich versuche mal, meine Ängste klar mir vor Augen zu führen und dann zu fragen, wie kann ich da vielleicht auch was draus ziehen?
Unternehmer, das sind Sie auch. Sie haben ein Ausflugsschiff in Münster. Wo fährt das Schiff denn eigentlich? Also gibt es eine festgelegte Route?
Es gibt den Dortmund-Ems-Kanal. Der ist so gesehen eine Linie, wenn man so möchte. Deswegen kann man nicht im Kreis fahren, aber wir fahren den rauf und runter, ganz wild.
Das Schiff heißt MS Günther. Warum?
Naja, ich hatte Günther ja auch in der Sendung versprochen, dass wenn er genug Kohle beisteuern würde, wir das Schiff, was ich kaufen wollte, nach ihm benennen. Und dann hat er 1 Million gegeben. Das hat gereicht für das Schiff, locker. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kriegt sein Name. Er ist zur Taufe gekommen und seitdem schippern wir unter diesem Namen rum.
Ja, also nochmal kurz für alle, die es nicht gehört haben bis jetzt. Sie haben 1 Million Euro gewonnen in Günther Jauchs Quiz-Sendung Wer wird Millionär? Hat Günther Jauch die was macht man bei so einer Schiffstaufe?
Muss man so eine Sektflasche? Also man haut eine Flasche vor das Schiff. Er hatte natürlich es sich nicht nehmen lassen, seine eigene Flasche mitzubringen. Er ist ja Winzer. Das war insofern zynisch, als dass seine Flasche dann natürlich so toll stabil war, dass er die 4-mal vor unser Schiff schmeißen musste, bis aller Lack ab war. weil die Flasche nicht kaputt ging. Aber es hat am Ende ja geklappt. Mit einer riesen Explosion dann, weil der ganze Druck in der Flasche hatte. Ich dann maximal war. Egal.
Wie 4-mal geschmissen? Also hatte ja keine gute Wurftechnik.
Nee, er war kurz davor 60 geworden. Ich habe einfach die Sorge, dass er keinen Schmackes mehr hat.
Haben Sie ihm unter den Arm gegriffen?
Hätte ich besser getan.
Ein Schiff kaufen ist ja nun auch nichts ganz Alltägliches. Hätten Sie sich das auch ohne das Geld aus der Sendung getraut?
Das glaube ich nicht. Also ich bin Doppellehrerkind, das ist schon nicht einfach. Aber selbst ohne dieses Schicksal der Beamteneltern ist man, glaube ich, in Deutschland grundsätzlich viel zu skeptisch, viel zu kritisch gegenüber dem Scheitern. Und als Unternehmer, als Unternehmerin kann man eben scheitern. Darauf muss man sich einstellen, das tue ich auch. Und ich hatte davor Angst. Und das habe ich auch heute noch. Aber dieses Geld hat mir zumindest den Rest drumherum genommen. Also damit meine ich jetzt so dieses, naja, Junge, jetzt machen wir was Anständiges, so das vielleicht von den Eltern kommende, dann noch so das Gesellschaftliche, ne, weil wenn man sich selbstständig macht und erstmal startet, dann hat man wenig Kohle, man hat überhaupt kein besonderes Ansehen etc., auch wenn gerade gefühlt so viele Leute gründen, sind es immer noch lange nicht genug. Und ich glaube einfach, diese Furcht vor dem Scheitern, dieses, dass es schief gehen könnte, davon müssten wir mehr ablegen. Dann würden hier Ideen entstehen und ich glaube Sachen zustande kommen, von denen wir gerade nur träumen können. Und für mich war eben das Geld genau dieses Wahrwerden des Traums.
Doppellehrerkind ist auch ein sehr schöner Ausdruck. Ich als Einfachlehrerkind kann trotzdem sozusagen dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Sicherheitsbedürfnis und Zukunftshoffnung irgendwie ganz gut nachvollziehen. Was einem da manchmal hilft, sind ja auch Freunde, also Menschen, mit denen man Dinge zusammen macht. Sie betreiben das Schiff auch zusammen mit einem Freund. Ist Ihnen das wichtig, das nicht alleine zu machen?
Ja, der Mensch ist ein extrem soziales Tier. Wir haben uns durchgesetzt gegen alle anderen Spezies, die es da so auf unserem Planeten gibt, weil wir in der Lage sind, in Gruppen zusammenzuleben und besonders enge Beziehungen einzugehen. Das kennt man auch von ein paar Tieren, Delfine zum Beispiel, erkennen Artgenossen auch Jahre später wieder. Aber beim Menschen ist das ganz besonders ausgeprägt. Und ich glaube, auch hier so ein bisschen wie mit den alten Gefühlen, Geduld, Langeweile und vielleicht Angst, dass man das sehr wertschätzen muss, dass man damit richtig umgehen muss. Und deswegen war für mich immer klar, ich habe lange Jahre mit meinem Bruder zusammengearbeitet, das tue ich heute an manchen Stellen immer noch. Ich arbeite jetzt seit vielen Jahren mit dem Olli zusammen, mit dem ich das Schiff mache. Wir kennen uns seit der, weiß ich nicht, 8. Klasse oder sowas. Und mein Vater übrigens witzigerweise, der jetzt diese Sommerferien in Rente gegangen ist als Lehrer, der hat jetzt nach den Sommerferien bei uns seinen zweiten Job angefangen und ist jetzt auch bei uns in der Firma. Also für mich ist das total wichtig, Family und Freunde da zusammenzubringen. Das schafft Vertrauen, das ist eine gute Basis. Ich glaube auch nicht daran, dass sowas immer dann irgendwie Streit enden muss. Dafür ist mir persönlich dann das Geld zu unwichtig, als dass es dann irgendwann heißen könnte, bei Geld hört die Freundschaft auf.
Jetzt, wenn Sie schon Streit, diese Möglichkeit von Konflikten noch ansprechen, hier und Konflikte gibt es da natürlich auch, ja. Vielleicht auch, wenn man den eigenen Vater anstellt. Wie ist es denn als Psychologe, also all diese Kompetenzen, die Sie da mitbringen, die ja auch so Streitschlichtungs-, Streitlösungskompetenzen sind, können Sie die auch anwenden dann im Alltag?
Ich wurde letztens von jemandem gefragt, ja Leon, wenn du keine Praxis hast, dann praktizierst du ja gar nicht als Psychologe. Und das ist eben der Trugschluss. Natürlich praktiziert man als Psychologe, auch wenn man Unternehmer ist. Denn gerade da hilft das natürlich massiv, zum Beispiel zu verstehen, dass sich Bedürfnisse bei Mitarbeitern verändert haben, dass sie sich verschoben haben von vielleicht früher eher Geld und Firmenwagen. Damit bräuchte man bei uns in der Firma heute keine mehr zu kommen. Da geht es vielmehr darum, dass die Leute Anerkennung haben möchten, aber ich glaube auch eine gewisse Freiheit, Autonomie, selber Dinge gestalten zu können und dann einen Sinn erleben zu haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir ganz wichtig ist, wo ich weiß, dass man viel Konflikt vermeiden kann, wenn man auf solche Dinge achtet.
Sie betreiben das Boot, da sind Sie als Unternehmer tätig. Sie haben die Bühnenshow und den Podcast, über den wir auch schon gesprochen haben. Und Sie schreiben aktuell auch ein neues Buch. Worum geht es denn in dem neuen Buch?
Das neue Buch wird alte Gefühle behandeln, die wir aus meiner Sicht zu Unrecht verloren haben oder abstoßen. Angst ist eben eins davon, Langeweile ein anderes. Es geht aber auch um sowas wie ein gutes Körpergefühl. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der sich absichtlich, obwohl es keinen Grund dafür gab, das rechte Bein hat amputieren lassen, weil es für ihn nicht zu seinem Körper gehörte. Und das ist jetzt ein Extrembereich der Psyche, den ich in diesem Buch ganz bewusst suche. Ich spreche mit weltweit führenden Forschern, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, aber eben auch immer wieder mit Betroffenen, um zu verstehen, warum wir in den vielleicht eher dann normalen Bereichen der Psyche, wenn man das überhaupt so sagen kann, so ticken, wie wir ticken. Und das sieht man eben besonders gut, wenn man sich in diesen Bereich begibt, wo es sehr krass wird. Also als ich mit diesem Mann gesprochen habe, wurde mir erstmal klar, was das denn überhaupt ist, der Körper als Gefühl. Und ich glaube auch, der Körper ist etwas, was wir gefühlsmäßig aktuell komplett mit den Füßen treten. Es geht nur noch darum, wie der Körper nach außen aussieht, was da drin abgeht und wie eng die Verbindung zwischen Körper und Psyche oder was manche vielleicht Seele nennen, ist, das wird völlig unterschätzt.
2015, Herr Winscheid, da haben Sie 1 Million Euro gewonnen bei Günter Jauch in der Sendung Wer wird Millionär? Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, mit was für einem Gefühl schauen Sie da drauf zurück?
Ja, eigentlich mit einem extrem guten. Also ich bin jemand, der ganz fest der Überzeugung ist, dass man diese Erinnerungen, das was hinter einem liegt, sich immer wieder vor Augen rufen sollte und im Blick haben sollte. Es gibt ein interessantes Urvolk, so vor ungefähr 4000 Jahren in Zweistromland, die Babylonier, die gesagt haben, die Menschen bewegen sich zwar auf einem Zeitstrahl Richtung Zukunft, so wie wir das auch denken würden, allerdings nicht vorwärts gehen, so wie wir das annehmen, sondern eben rückwärts gehend. Das heißt, man blickt auf einen immer größeren größeren Haufen Vergangenheit zurück. Und das ist eine sehr wertschätzende Sicht der Vergangenheit und der Erinnerung. Und ich teile das, weil ich glaube, dass wir in unserer Gier nach Zukunft, nach Neuem, nach Morgen, nach der Technologie gerade oft aus dem Blick lassen, dass Erinnerungen etwas sind, was eigentlich unbezahlbar ist. Und deswegen freue ich mich total, dass diese letzten 4 Jahre, aber eigentlich auch die Zeit davor, bisher bei mir eine sehr schöne war.
Ich habe mal gehört, dass Menschen nach den größten Glücks- und Unglücksfällen so ein paar Wochen oder Monate lang extrem glücklich und unglücklich sind oder unglücklich, sich danach aber relativ schnell wieder auf ihrem alten Glücks- oder Unglücksniveau einpendeln. Wie ist es denn bei Ihnen? Hat sich das bestätigt?
Ja, ich war vorher glücklich und bin ich jetzt auch. Also ich bin totaler Feind. Für mich ist Glück so ein Kampfbegriff. Ich bin da totaler Gegner. Viel schöner finde ich das Wort Zufriedenheit. Das haben wir tatsächlich auch witzigerweise in der letzten Podcast-Folge mit Atze Schröder beim Betreutes Fühlen diskutiert. In Zufriedenheit steckt das Wort Frieden und ich glaube, das ist etwas, was viel entspannter ist, was viel genügsamer ist, wenn man sich mit diesem Frieden zufrieden gibt, eben als immer hinter diesem Glückshormon Cocktail hinterher zu rennen. Also ich kann dieses Wort Glück ehrlicherweise nicht mehr hören.
Es gibt auch so eine Idee, die viele sicher haben, wenn man 1 Million Euro gewinnt, dann hat man auf einmal unglaublich viele neue Freunde, aber eben auch viele falsche Freunde. Wie war das denn bei Ihnen?
Ja, das ist so ein Vorurteil, wo ich mich immer dann mit einer Gegenfrage versuche rauszubringen. Und zwar würde ich Sie jetzt fragen, was haben Sie für Freunde? Dass man zu so einer Annahme kommt. Ne? Ja, es klingt jetzt frecher, klingt frecher, als ich es meine, denn ich dachte das ursprünglich auch, aber ganz schnell wurde mir dann klar, hör mal, was denkst du denn von deinen Freunden? Es ist ja jetzt nicht so, dass echte Freunde dann plötzlich zu einem kommen und einen wirklich anders verhalten. Klar, so in der Jungsrunde habe ich einen Spruch bekommen und dann hieß es ja, Leon zahlt die gesamte Rechnung im Restaurant. Das war dann 3 Wochen lang ein Witz und danach...
Die nächsten 10 Jahre.
Ja, nee, danach war es langweilig, um ehrlich zu sein. Und für mich ist doch eigentlich genau das die Definition von Freundschaft, in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann sind es halt die guten Zeiten, da bleibt man genauso Freund, wie man das in schlechten wären. Interessant sind fremde Menschen, die sich dann irgendwie melden per E-Mail. Also absurdeste Mail, die ich bekommen habe, war, Leon, ich habe das Lottosystem geknackt, überweis mir jede Woche 30.000 Euro, glaube ich, waren das. Dann haben wir immer 6 Richtige und machen die gesamte Branche platt. Und dann folgte eine IBAN-Nummer und eigentlich nicht mehr. Haben Sie sofort Ja gesagt? Ja, ich habe dann einen Dauerauftrag eingerichtet und gewinne jetzt jede Woche 6 Richtige. Aber ich darf nicht drüber reden, sonst, ja.
Wir müssen uns nach der Sendung auch nochmal unterhalten. Na Gott. Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Vielleicht zum Schluss jetzt nochmal die Frage. Wir haben darüber gesprochen, wann uns unser Gehirn im Stich lässt, also wie es der Titel Ihres Bühnenprogramms ja auf den Punkt bringt. Altes Hirn, neue Welt. Wann hat Sie Ihr Gehirn denn zuletzt positiv überrascht?
Oh, immer wieder. Muss ich ganz klar sagen, immer wieder. Ich kann das gar nicht an so Einzelsachen festmachen. Zum Beispiel gestern Abend, als ich in Mönchengladbach auf der Bühne stand, da gab es dann am Ende einen Applaus, der so unfassbar laut war, wie ich es irgendwie noch nie so wirklich erlebt hatte ich fast das Gefühl. Also es gab richtig laute Zugaberufe und das ist schon was Besonderes, weil bei so einem wissenschaftlichen Vortrag, da weiß man vielleicht nicht genau, wie es aufhört. Und da hat mich mein Hirn mit so viel positivem Gefühl überrascht, dass ich plötzlich kurz dachte, hör mal, musst du nicht doch nochmal hinterfragen, ob du so kritisch dem Glücksgefühl gegenüberstehen darfst, weil das war einfach nur schön.
Oder einfach genießen.
Ja.
Leon Winscheid, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren. Das war Leon Winscheid am 13.10. im Renitenztheater in Stuttgart. Die Vorstellung ist ausverkauft, haben wir erwähnt. Aber Leon Winscheid wird all denen, die sich bei ihm über seinen Instagram-Account melden, die Chance geben, sich für die Verlosung von 2 Karten da anzumelden. Also da verlost er 2 Karten für den 13.10. im Renitenztheater in Stuttgart. Ansonsten gibt es noch einen Termin am 14.10. in München. Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hat Elina Krogmann, in der Technik Johanna Fegert und mein Name ist Patrick Bartarilo.